Herrschaften, die Big Show 735, Sportradar 360. Es geht weiter international mit Alexis Menuch von DAZN, von der L'Equipe. Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Jens.
Alexis, erstes Thema. Wir kommen dann gleich nach Frankreich, aber du weißt, seit seinen Tagen in Salzburg, dann in Leipzig, jetzt bei Bayern weniger, aber die ersten beiden Stationen liegen mir dann doch ein kleines bisschen am Herzen, obwohl ich Sturm Graz-Fan bin. Dayot Upamecano wird immer besser, war immer schon sehr schnell und jetzt in den letzten Tagen ist immer mehr die Rede davon, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern soll. Meine Frage ist, hat der Junge überhaupt Alternativen oder haben die Bayern hier, was die Verhandlungen angeht, relativ leichtes Spiel?
Sie haben ein hartes Spiel vor sich, eine riesen Herausforderung, die Münchner, weil ja die besten Vereine in Europa wollen Upamecano. Erst einmal, weil er ablösefrei ist, aber zweitens, weil er in der Form seines Lebens ist seit Monaten. Mittlerweile, also sagen wir mal ein gutes halbes Jahr und unter anderem bei Paris Saint-Germain steht er ganz oben auf der Liste, weil PSG sucht schon für die kommende Saison einen Nachfolger für Marquinhos. Spätestens gegen die Bayern letzte Woche haben wir gesehen, dass der Brasilianer nicht mehr der Jüngste ist. Und die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain wollen auch den Kader nach wie vor mit immer mehr Franzosen haben. Und da wäre Upa bestens geeignet als neuen Abwehrchef auch, als neue Identifikationsfigur. Er kommt auch aus der Gegend von Paris. Also das wird schon eine Herkulesaufgabe für die Münchner, mit Upamecano zu verlängern, der auch auf dem Wunschzettel von Real Madrid steht. Und bei den englischen Top-Teams, unter anderem Liverpool, sollte der Ex-Leipziger Konaté dort noch doch nicht verlängern. Also wie gesagt, es wird sehr, sehr schwer, Upamecano zu halten. Auf der anderen Seite spricht für den deutschen Rekordmeister, dass Upa sich in München sehr wohl fühlt, okay, und sich mit der Kompanie sehr, sehr gut versteht.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du sprichst ja mit den Leuten, mit den Franzosen, vor allen Dingen beim FC Bayern. Also wäre dein Gefühl eher, dass er vom Typ her jemand ist, wenn er nicht mit Geld gezwungen wird, dass er dann all things equal eher in München bleiben würde?
Ich glaube, er wartet schon darauf, wie konkurrenzfähig die Bayern sind. Er will unbedingt die Champions League gewinnen. Das ist bisher ihm noch nicht gelungen. Und ist es bei PSG, bei Man City, bei Real oder bei Bayern, wo sind die besten Voraussetzungen? Weil, wie gesagt, die Tatsache, dass Vincent Kompany vor 2 Wochen bis 2029 verlängert hat, kann schon eine große Rolle spielen, weil Upamecano war noch nie so happy bei einem Verein wie heute mit Kompany. Vincent Kompany schätzt Upamecano sehr, hat ihn auch als Abwehrchef gemacht. Als Jonathan Tah verpflichtet wurde, habe ich immer wieder von deutschen sogenannten Experten gehört, Upamecano wird von Tah profitieren. Habe ich mir kaputt gelacht. Ich glaube, es ist eher ins Gegenteil, dass Tah von Upamecano profitiert, weil Upa viel mehr Champions League Spieler auf dem Buckel hat als Tah. Ich glaube nicht, dass Tah in seiner ruhmreichen Karriere bisher viele WM-Endspiele bestritten hat. Also das ist schon so, dass Upamecano mit Neuer, mit Payne und Kimmich ja, einer der wichtigsten Spieler ist und eine feste Größe. Und sollte er verlängern, will es auch nicht heißen, dass er seine ganze Karriere in München verbringt. Ja. Ich glaube schon, dass er im Kopf, dass bei ihm sich herumspielt, dass er noch eine andere Herausforderung möchte. Aber er hat noch Zeit und ich glaube, solange er die Champions League nicht gewonnen hat, könnte er in München bleiben, weil das ist sein großes Ziel und dann ab nach England oder nach Paris.
Okay, so. Jetzt muss ich den Schwenk in, ich muss nicht, aber ich möchte bitte gerne den Schwenk in die Ligue 1 machen. Es ist zwar schon ein paar Wochen her und irgendwie ist das Ganze auch emotionslos über die Bühne gegangen. Also ich habe keine Tränen vergossen, aber mich interessiert das nur. Monaco ist jetzt ja kein Club, der so viele Leute bewegt, außer dich, wo du deinen Alterssitz irgendwann mal in der Nähe dann bald haben wirst. Aber diese Geschichte mit Adi Hütter, hat sich das abgezeichnet und dass er eben ersetzt wird als Coach? Und hat sich seitdem irgendetwas geändert, zum Besseren geändert, Alexi?
Ja, es war abzusehen, dass Adi Hütter irgendwann entlassen wird, weil du hast spielerisch keine weitere Entwicklung notiert. Es war einfach so, dass die Mannschaft ja gegen die Kleinen sich schwer tut, gegen tiefstehende Mannschaften, gegen die großen Ganzen schon überzeugt. Auch beim letzten Spiel von Adi Hütter, beim vorletzten Spiel mit dem 2-2 gegen Man City, auch wenn es ein sehr glückliches Remis war am Ende, am zweiten Spieltag der Champions League. Aber du hast keine Fortschritte gesehen in der spielerischen Hinsicht unter Adi Hütter. Und das war schon 2,5 Jahre her. Man hat lange gewartet. Er hat auch keine gute Kommunikation abgeliefert, weil er zum Beispiel gesagt hat, Paul Pogba wird uns bald retten. Also ich spreche von einem Spieler, der 2,5 Jahre nicht gespielt hat. Du weißt nicht, ob er sein altes Niveau wieder erreichen wird. Und das ist ja ein Armutszeugnis, sowas zu behaupten. Und es war eine Frage der Zeit, bis er entlassen wird, weil er auch ja, in der Ligue 1 die Erwartungen nur teilweise erfüllt hat. Also die Monegassen haben zu viele Spiele verloren in der letzten Saison. Die waren überhaupt nicht konstant. Du sagst es, es ist schwer, sich zu motivieren, vor allem vor heimischer Kulisse, weil ja nur 2.000, 3.000 Zuschauer kommen im Durchschnitt. Und das ist nicht einfach. Und seit er weg ist mit dem neuen Trainer, mit Sebastien Pocognoli, ist es keineswegs besser geworden. Unter Hütter war Monaco zu Hause ungeschlagen im Gesamtjahr 2025. Kommt der neue Trainer, gibt schon zwei Niederlagen hintereinander in der Ligue 1 gegen Paris Football Club und Lens. Und da hat der Nachfolger von Hütter schnell gemerkt, es ist schwer, diese Mannschaft zu motivieren. Sie ist schläfrig. Du kriegst ja netto wie brutto dein Gehalt und du hast ein fantastisches Leben außerhalb des Platzes. Und wie gesagt, sich zu motivieren gegen oder bei 2.000, 3.000 Zuschauern, das ist schwer, diese Mannschaft wachzurütteln oder wachzukriegen. Und das ist eine Baustelle, die es für alle Trainer gibt. Das war auch bei Niko Kovac vor 4, 5 Jahren der Fall. Auch er ist daran gescheitert im Großen und Ganzen. Monaco kann in der Champions League in die Relegation kommen im Februar nach seinem Sieg bei Bodo Glimt, aber in der Liga, obwohl die Mannschaft, wenn du es auf dem Papier schaust, mit Eric Dyer, mit Radetzky, vielleicht mit Pogba, mit Zakaria, mit Balogun, du hast schon namhafte Spieler. Und aber diese Mannschaft auf die Reihe zu kriegen, ist sehr, sehr schwer. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es schwer wird, Monaco überhaupt in den Top 5 zu kommen, weil ich sehe da 4, 5 Mannschaften deutlich besser als diese Mannschaft momentan in der Liga.
Die beste Mannschaft qua Tabelle und auch vom Gefühl her ist PSG. Jetzt Frage der Motivation. Wenn man die Champions League gewonnen hat, wenn man die Ligue 1 so oft gewonnen hat, wie es PSG die letzten Jahre gemacht hat, besteht da auch die Gefahr, dass es Motivationsprobleme gibt, wenn es dann meinetwegen auswärts bei Toulouse, keine Ahnung, ob die schon gespielt haben, aber gibt es da auch Motivationsprobleme? Wenn ja, wie gefällt dir Luis Enrique jetzt in dieser Saison nach dem Gewinn der Champions League?
Also, die haben schon in Toulouse gespielt. Ich glaube, im zweiten Spiel gab es ein 6 zu 3 für Paris.
Okay, gut. Also da waren sie motiviert. Okay, einverstanden.
Ja, jein sogar. Also, die sind nicht so motiviert. Die haben jetzt immer wieder unentschieden gespielt. Jetzt in Lyon haben die ohne 4 feste Größen gespielt: Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes und trotzdem gewonnen, auch wenn der Schiri geholfen hat. Aber trotzdem merkst du, dass die Mannschaft sich schwer tut mit der Ligue 1 gerade. Du sagst es. Immer, fast jedes Jahr Meister, nicht so oft wie die Bayern, aber trotzdem sehr oft. Und dann gewinnst du alles in einem unglaublichen Jahr 2025. Trotzdem, trotz vielen Verletzten, trotz einem Motivationsproblem, bist du nach dem ersten Viertel der Saison an der Tabellenspitze. Das ist auch da schon ein großes Problem, dass die anderen da nicht davonziehen, wie Marseille, wie Monaco, wie schon erwähnt. Lyon will ich gar nicht erwähnen, weil die haben ja genug finanzielle Probleme gehabt zuletzt. Und die kann man nicht erwarten, dass die da oben mitspielen, dauerhaft. Aber ich vermisse bei Luis Enrique die Tatsache, dass er zugibt, dass es ein Fehler war, im Sommer sich nicht zu verstärken. Es kam ja nur Torwart Chevalier und der ukrainische Nationalverteidiger Zabarni, der bis jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und das war's. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass im Januar 1, 2, 3 neue Spieler kommen fürs Mittelfeld, für den Sturm, weil da vielleicht sind viele Spieler ein bisschen satt, so dass die Motivation fehlt, klar, insbesondere in der Liga, aber auch gegen die Bayern hast du gesehen, dass die wenig aggressiv sind, das Spiel vielleicht nicht so ernst nehmen und auch von der Einstellung der Münchner überrascht waren. Aber die Saison ist noch lang. Vor einem Jahr war bei PSG, war die spielerische Darbietung noch viel schlechter. Da hat keiner gedacht, Paris wird alles gewinnen ein paar Monate später. Deswegen stehen alle Zeichen nach wie vor auf Grün, auch wenn es viele Verletzte gibt. Aber es war zu erwarten, Jens, denn letzte Saison hatte PSG gar keinen Verletzten. Gar keinen. Gut, Neymar ist ja weg, deswegen war es nicht einfach oder derartig. Aber in dieser Saison wird Paris ganz oben mitspielen in der Champions League und wird Meister, weil die Konkurrenz einfach fällt, da Paris Saint-Germain dauerhaft Paroli zu bieten.
Okay, das wäre die Frage nach Marseille gewesen. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann hat Marseille gegen PSG gewonnen, hat aber Spiele gegen andere Mannschaften verloren. Das ist ein kleines bisschen so, fast wie in der Bundesliga manchmal, wenn es mal irgendeiner Mannschaft gelingen sollte, einer Spitzenmannschaft, die Bayern zu gewinnen, zu schlagen, dann verliert diese Mannschaft im Zweifel aber in Mainz und das passiert den Bayern halt nicht. Kann man das in irgendeiner, wie gut ist Marseille, ist glaube ich meine Frage, die ich dir stellen möchte. Und ist das vielleicht das Problem, dass die vielleicht das Spitzenspiel gewinnen können, aber dann eben gegen mittelmäßige Gegner auswärts eben nicht gewinnen?
Schau mal in der Bundesliga, was letzten Samstag los war. Um 17.13 Uhr hat der Bayern 4 Punkte Vorsprung auf Dortmund und 4 Minuten später nun wieder 7. Weil Dortmund ja einen dummen Ausgleich kassiert hat beim HSV. Marseille ist genau das Gleiche. Also wenig Konstanz, macht sich schwer oder tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner. Und da ist einfach zu viel Unruhe. Also das ist wirklich der wahre FC Hollywood in Europa. Da hast du also im Durchschnitt 12 bis 15 Zugänge, 12 bis 15 Abgänge, aber nicht jedes Jahr, sondern in jedem Transfermarkt, also im Winter plus im Sommer. Da hast du keine Konstanz. Natürlich ist die Mannschaft sexy auf dem Platz. Du hast auch großartige Spieler geholt am letzten Transfertag im August. Trotzdem wird es nicht reichen, um Meister zu werden. Auch in der Champions League tut man sich schwer, nur 3 Punkte geholt. Gegen Atalanta Bergamo letzte Woche war es grauenhaft, was die Marseille da geboten haben. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Marseille nicht unter den ersten 24 kommt, was auch eine Katastrophe wäre, nicht nur finanziell. Und für mich ist Marseille auch nicht der Hauptkonkurrent von Paris, dem nächsten 30 Club Straßburg. Das ist die Mannschaft der Zukunft.
Okay, bitte, das habe ich jetzt notiert. Dann lass uns noch ein Wort zu verlieren zur Gruppe D der WM-Qualifikation. Frankreich führt diese Gruppe D an. Es geht jetzt zu Hause gegen die Ukraine. Irgendetwas, worüber sich die Franzosen aktuell Sorgen machen, Alexi?
Ja, das Spiel wird natürlich überschattet von dem traurigen 10. Geburtstag der Terroranschläge in Paris. Man wundert sich in Paris auch oder in Frankreich, dass das Spiel stattfindet, ausgerechnet an diesem Tag. Ich weiß nicht, ob die UEFA da das nicht auf dem Schirm hatte, aber du hast schon andere, also die Polizisten werden überall in der Stadt sein am Donnerstag. Und nicht alle können im Prinzenpark sein gegen die Ukraine. Und das ist schon so, dass sich viele Sorgen machen. Und aber rein sportlich betrachtet ist Frankreich durch. Also dann hat man das WM-Ticket gelöst für USA, was vor gut 20 Jahren nicht der, oder 30 Jahren nicht der Fall war. Ja, 94 war Frankreich nicht bei der WM. Nach seinen Niederlagen zu Hause gegen Israel und Bulgarien, das wird man jetzt besser machen. Was übrigens stört ein bisschen, aber ist halt typisch Deschamps. Er hat wieder Spieler geholt, die in ihrem Verein überhaupt keine Rolle spielen oder Spieler, die in der saudischen Liga spielen, wie N'Golo Kanté, wie Theo Hernandez. Und das kommt nicht unbedingt so gut an. Er vergisst Spieler, die konkurrenzfähig sind und die Topform sind, wie Ex-Bayer Tolisso in Lyon. Oder also es sorgt schon für Kopfschütteln, aber das ist halt Deschamps, der sehr treu ist zu seinen Spielern, mit denen er Weltmeister wurde vor 7 Jahren. Aber rein sportlich, wie gesagt, betrachtet, geht es darum, jetzt den Dreier einzufangen am Donnerstag, das WM-Ticket zu lösen. Und dann hat Frankreich Zeit, seinen Kader ein bisschen zu justieren. Aber im Großen und Ganzen hat er schon die Top 11 und auch die gut 20 Spieler für USA, Mexiko und Kanada im Kopf.
Also mein Eindruck ist, dass die französische Nationalmannschaft in den letzten Spielen wieder ein kleines bisschen mehr Spaß gemacht hat. Täuscht mich das? Weil Deschamps...
Ja, in der Offensive hast du mehr Spaß gemacht, weil in der Offensive hast du neue Gesichter mit Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace. Dann hast du natürlich, jetzt hast du kein Dembélé, kein Doué, aber du hast immer noch Olise, Nkunku, Mbappé. Also du hast eine unglaubliche Auswahl. Cherki, der jetzt bei Manchester City immer besser wird und auch dort gesetzt ist. Noch Glückwunsch an Borussia Dortmund, dass sie den nicht geholt haben vor 2 Jahren. in dieser Hinsicht. Und also was Deschamps an Auswahl hat an Offensivkräften, das ist schon irre. Aber trotzdem gibt es Schwächen. Linksverteidiger, wie gesagt, mit Hernandez oder Lucadine, du hast nicht so viel Auswahl. Auch rechts hinten kann man sich Fragen stellen. Max Mignon ist wieder in guter Form als Torwart, aber er ist auch immer wieder für einen Patzer gut. Also ich sehe die Spanier, die Portugiesen, die Engländer besser aufgestellt heute im Herbst 25 als Frankreich. Aber wir reden nochmal im Sommer 26. Und dann schauen wir mal, ob Frankreich immer noch oder wieder mal zu den Top-Favoriten gehört oder eben nicht.
Na, ganz sicher. Dann habe ich die abschließende Frage, Alexi. Du als Wahlmünchner seit vielen Jahrzehnten, genauso wie ich seit vielen Jahrzehnten, hast du dir diese Dokumentation über 1860 München angeschaut?
Natürlich.
Verstehst du diesen Verein jetzt besser? Weil ich glaube, ich verstehe ihn jetzt. Also ich glaube, dass die selber nicht wissen, was sie wollen. Das habe ich mitgenommen.
Ja, es ist ein bisschen wie Olympique Marseille, nur natürlich mit dem Unterschied, dass sie nicht in derselben Liga spielen, aber also vom Niveau her. Aber trotzdem diese ständigen Unruhe, diese ständigen Wechseln auf den Führungspositionen, und auf der anderen Seite eine unglaubliche Leidenschaft der Fans zu Hause, auswärts, und egal was passiert mit 60, auch wenn die der siebten Liga spielen sollten, werden die Fans immer noch da bleiben. Das ist das Schöne daran, aber dass da so viel Unruhe herrscht, dauerhaft. Das ist einfach eine Riesenverschwendung. Wenn ich sehe, vor ein paar Jahren noch Champions League Finale Real gegen Atletico, habe ich mir gefragt, ja, wenn wir überhaupt, natürlich werden wir keinen Bayern gegen 60 haben in der Champions League, nie. Also solange wir leben zumindest. Aber warum nicht mal in der ersten Liga? Das ist einfach traurig für die ganze Stadt, aber auch für die Fußball-Bundesliga, die lieber in Bayern 60 hätte als Hoffenheim gegen Heidenheim oder bald Elversberg gegen Heidenheim um 18:30 Uhr am Samstagabend. Aber ist halt so. Natürlich gibt es eine Schadenfreude. Also ich habe nicht geweint am Sonntagabend, als 60 in Regensburg unterging. Auf der anderen Seite ist es schon traurig, dass dieser Verein einfach es nicht schafft. Und ich habe das Gefühl, dass wir, die werden auch nicht mehr schaffen, in den nächsten Jahren in die zweite Liga aufzusteigen, weil da einfach keine Struktur vorhanden ist, kein klarer Plan für die nächsten Jahre. Und das tut weh vor allem für die eingefleischten Fans, die es eine bessere Entwicklung verdient hätten der Mannschaft.
So ist es. Das war's. Danke, Alexi. Big Show 735. Kurze Pause.